Biblische Seite Israel war nett mit ihm. Der ist mit wem, haben die gesagt dann? Mit Huren und Zöllen. So. Und wie antwortet er? Ich bin nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünder. Und nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken. So. Bitte. Stimmt's, dass er äußerlich mit Sündern und Zöllnern gegessen hat? Stimmt das? Jawohl. Ja, aber steht doch geschrieben. Glückselig der Mann, der nicht sitzt, wo die Spötter sitzen und da, wo die Sünder sind. Jetzt leistet er sich das. Und jetzt? Ja. Von den Freunden von damals und den Heuchlern beurteilt war das nicht recht, nicht? So. Aber von Gott, seinem Vater her, war es vielleicht von dort aus recht. Warum? Weil Gott das Herz ansieht. Wo war der Sohn nach den Gedanken seines Herzens? Auch wenn er auf grünem Grase Anordnungen traf, dann befand er sich in den Gedanken seines Herzens im Hause seines Vaters. Warum? Beispiel. Wo hat Jesus etwas erlebt und angeordnet, wo es heißt, auf grünem Grase? Bei der Speisung der 5000. Das waren nur Männer, die 5000. Also von den Weibern und Kindern ist da gar nicht die Rede, die waren aber da, nicht? Aber 5000 Männer. Und da gebot Jesu, Achtung, die sollen sich jetzt lagern, die 5000, in Reihen zu 100. Wie viele Reihen gibt es zu 100? 50 Reihen zu 100. Ne? Und 50 und Reihen zu 50, wie viele Reihen gibt das zu 50? Auf der anderen Richtung, 100 Reihen zu 50, was heißt das? Die Umfriedigung des Vorhofes war 50 Ellen breit und 100 Ellen lang. Da hat sich jeder auf einer Quadratelle niederzulassen gehabt, nicht wahr? Er war auf grünem Grase, hieß er sie, sich lagern, im Beten oder rein zu 150. So. Nach den Ordnungen des Hauses seines Vaters, auf grünem Grase, nicht? So. Und jetzt war er, als er bei den Zöllnern und Sündern saß und mit ihnen gegessen hat, wo war er in seinem Herzen? Im Vater. Im Hause seines Vaters. So. Richtet Gott nach dem Sehen seiner Augen? Nein. Richten Engel nach dem Sehen ihrer Augen? Ja. Richten Menschen nach dem Sehen ihrer Augen? Sogar die Frommen? Ja. Also, bitte, spricht Gott recht nach dem, was seine Ohren hören? Antwort, nein. Da steht ja in Jesaja 11 beides. Er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen, der Vater und der Sohn. Und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Ja, und jetzt, wie will er noch richten? So wie er ihr Herz kennt. Denn der Mensch kann nur dafür etwas, was er da drin macht oder unterlässt. Die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen, aber schon die Antwort der Zunge kommt vom Herrn. Das heißt, wenn ich da drin beschlossen habe, ja, ja, sagen wir mal, ja, Entwürfe des Herzens von Haus aus Natur böse, nicht? Also ich habe beschlossen, dem sage ich morgen die Meinung, wenn der mir Kerl mir begegnet, nicht? Ja. Der Kerl begegnet mir am anderen Morgen, dem sage ich freundlich guten Tag, mein Lieber, nicht? Kann sowas vorkommen? Bin ich dann ein Heuchler? Jawohl. Vor Gott habe ich denn gestern Abend schon die Meinung gesagt. Und zwar unheimlich. Ne? Da drin nämlich, ne? Da drin habe ich denn die Meinung gesagt, gestern Abend. Und vor Gott ist das geschehen, was da drin vor sich gegangen ist. Könnte ich sogar da drin die Ehe brechen, in meinem Herzen. Ohne dass nach außen etwas passiert ist. Haben Engel etwas gesehen? Nein. Haben Menschen etwas gesehen? Nein. Hat Gott etwas gesehen? Und er erforscht da die Herzen. Warum? Weil die Vorgänge in unserem Herzen sogar für ihn zuerst unbekannte Sachen sind. Wenn er davon keiner Sünde wusste, der wusste nicht mal, was Sünde ist, Jesus. Also, jetzt lassen wir uns noch sagen, etwas ganz Schönes. 1. Mose 18, Vers 6. Das ist ein Weib von göttlichem Format. 1. Mose 18, Vers 6.
Da eilte Abraham ins Zelt zu Sarah und sprach: Nimm schnell drei Maß Feinmehl, knete und mache Kuchen.
Also haben wir auch ein Weib vor uns hier. Hat die etwas mit Israel zu tun? Aber wie ist das Zeugnis der Schrift ihr gegenüber? Also was fehlt hier? Das ist alles in Ordnung. Ein Weib, nicht? Drei Maß Mehl. Und wer ist das? Die Herrin, das Weib des Abraham. Was fehlt hier? Nur das Urteil. Nur das Urteil fehlt hier. Ha, die drei Männer hätten sich bedankt, nicht? Wenn dieses Weib da Sauerteig da hineingeschoben hätte. Können wir ganz sicher sein. Also, drei Maß Mehl, natürlich hat die gemacht Kuchen. Brotkuchen. So haben wir es. Ein Weib. Die Mutter Israels. So. Und jetzt, was ist geworden? Wie ist zur Hure geworden? Die geliebte Stadt und so weiter. Dann, in Bezug auf Mehl, ein Feind, ja nein, ich gucke jetzt auf die Uhr. Jetzt könnte man noch den Mehl nachspielen, großartig. Ja, und übrigens, eben Gerstenmehl, nicht? Oder Weizenmehl, sind zwei ganz verschiedene Dinge. Nun, was wir am Anfang betont haben, nämlich, dass Gott, auch unser Passa Christus ist geschlachtet, also alten Sauerteig ausfällen, da wir eine neue Masse sind, nämlich ungesäuert seid ihr. Nach dem inneren Menschen eine neue, ungesäuerte Masse, alten Sauerteig ausfällen und so seid ihr nun was? Eine ungesäuerte Masse. Genau, erste Festordnung Gottes in Israel und abschließend schlagen wir die jetzt auf, abschließend. Und lesen da einige Verse, ob das, was da im Einzelnen steht, tatsächlich für uns heute Glieder am Leibe des Christus passen könnte. Und passen könnte mit der Verkündigung des Paulus für uns die Glieder des Leibes des Christus. Und das finden wir in 3. Mose 23, wenn ich nicht irre. 3. Mose 23. Von Vers 4 an. Dies sind die Feste Jehovas. Aha. Also nicht Israels, des Herrn. Heilige Versammlungen, die ihr ausrufen sollt, zu ihrer bestimmten Zeit. Weil hier zu ihrer bestimmten Zeit genau das gleiche Wort ist. Gott schuf das große Licht und das kleine Licht, also Sonne und Mond und die Sterne. Und dann heißt es, sie seien zu bestimmten Zeiten. Hebräisch Moadim. Und da, wo das Wort Fest Gottes heißt, heißt Moadim Gottes. Sonne, Mond und Sterne seien zur Bestimmung der Zeiten, zu bestimmten Zeiten, Moadim. Und hier heißt es, das sind meine Muadim, die ihr beobachten sollt. Warum? Hat eine Schwester so um die Karfreitagszeit herum, kam zu mir und sagte, Bruder Mungel, ist das okkult oder so eine magische Formel oder was ist das, hat eben ein Bruder zu mir gesagt, immer am Karfreitag stehe der Vollmond am Himmel. Was sagt ihr zu so etwas? Was? Immer am Karfreitag steht der Vollmond am Himmel. Herr, bitte, das ist göttliche Ordnung. Das heißt, Passa findet statt am 14. Tage ab Neumond, heißt es im Hebräischen. So. Was ist dann am Himmel? Vollmond. Ein Vollmond. Bitte. Alle Feste Gottes und diese Signerzeiten hat Gott in seinem Originalchronometer, bitte, Gang von Sonne, Mond und Sterne, stimmt das? Auch unsere besten Schweizer Chronometer haben sich nach diesem Originalchronometer Gottes zu richten. Nicht? Also auch wenn eine Stunde vorverschoben wird, nicht? Die Sonne geht gleichwohl unter, wenn sie will, und geht auf, wenn sie will, nicht? Und der Mond ist Neumond, wenn er will, und ist Vollmond, wenn Gott ihn geheißen hat, nicht? Und das sind die Zeiger, die Zeichen Gottes, die die bestimmten Festzeiten Gottes festhalten. Das heißt also, die Festordnungen Gottes sind, was ihre zeitliche Durchführung betrifft, nicht? Im Kosmos der Schöpfung Gottes festgehalten. Wer will da etwas ändern? Kein Engel und kein Mensch. Nicht. Ganz genau. Merken wir, diese eine Tatsache hebt ja diese verachteten Feste Israels, wie wir sagen, nicht, in eine Höhe, nicht, dass diese Feste Gottes, die er Israel anvertraut hat, im Fleisch, auf der Erde, eben als Programm für seinen Heilsplan, an den er sich hält. Was ist denn eine Ernte? Gibt es ein Erntedankfest? Ha. Bitte. Weil Gerstenernte ist dann ein Fest für den Landwirt. Gerstenernte, ja. Fein. Die Scheinung führen mit Gersten. Wunderbar. Na, wenn die Entrückung vollzogen wird, ist das für Gott ein Fest? Ist das auch eine Ernte? Ja, natürlich, eine Gerstenernte. Ne? Und wenn dann Israel drankommt, ist das für Gott auch ein Fest? Wenn der Weizen eingebracht wird, ist das auch eine Ernte? Ja, das merkt man endlich. Ne? Ja, und was ist im 7. Monat? Dann wird drittens alles, was noch nicht reif geworden ist bis dahin, wird alles Übrige geerntet. Das sind die drei Lebendigmachungsordnungen bei Paulus. Der erste in Christus samt seinem Leib. Dann die, die sein sind, wenn er kommt, wenn er anwesend sein wird, Israel und Nationen. Und am Ende, was noch? Alles, was noch fehlt. Das sind die drei Lebendigmachungsordnungen. Dann sage ich dem Apostel Paulus, würde ich sagen, du, das machst du wieder so kurz und dann das Ende. Ich möchte gerne da mehr wissen, nicht? Einzelheiten. Dann sagt er, du, da habe ich keine Zeit. Ich bin der Chefarchitekt meines Herrn, der sieht nur die großen Linien, den ganzen Wurf, den ganzen Überblick und so weiter. Alle Detailpläne haben meine Mitarbeiter gemacht, da im Alten Testament, die Propheten und der Mose und so weiter. Wenn du das wissen willst, frage die bitte, nicht wahr? Lies mal die Festordnungen nach, die Festordnungen Gottes, dann hast du alle Detailantworten, nach denen dein Herz begehrt, nicht wahr? Ich habe jetzt ziemlich deutlich gesprochen. Karl May würde sagen, Hunk, ich habe gesprochen, nicht wahr? Also, da gibt es nichts anderes. Ja. Ja, ihr seht, das gibt nun, wenn man so im Worte Gottes, wie soll ich sagen, ein bisschen zu Hause ist, nicht, wo man merkt, wie alles nicht nur stimmt, sondern überragend, überbordet von Gottes Herrlichkeit und Gottes Offenbarung, nicht wahr? Hat dann sprudelt halt über, nicht, bis das Herz voll ist, das nicht zu machen. So, aber jetzt lesen wir endlich, sonst wird es ja Mitternacht. Nicht? Also ich habe jetzt 9.33 Uhr. Am Chronometer Gottes ist erst 8.33 Uhr. Also wir haben vor uns Passa hier. Im ersten Monat am 14. Tage ab Neumond heißt es, dann ist Vollmond am Himmel. Ich darf aber hier jetzt nicht wieder stehen bleiben. Und am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote. Aber also sofort nach Passane. 7 Tage sollt ihr Ungesäuertes essen. Am ersten Tage soll euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun und ihr sollt Jehova ein Feueropfer darbringen, 7 Tage. Was das bedeutet, werden wir noch verstehen. Ein Feueropfer. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Vers 9. Und Jehova redete zu Mose und sprach, rede zu den Söhnen Israel und sprich zu ihnen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe, und ihr seine Ernte erntet, Gerstenernte, so sollt ihr erstens eine Garbe der Erstlinge, eure Ernte, zu den Priester bringen. Und die Garbe, und er soll die Garbe vor Jehova weben, zum Wohlgefallen für euch. Von Seiten Jehovas. So. Und ihr seine Ernte erntet, sollt ihr eine Garbe der Erstlinge darbringen. 1. Korinther 15, Auferstehungskapitel, nicht? Wo es heißt, der Erstling Christus. Da haben wir uns, ich mich besonders immer wieder gefragt, ist das der Herr Jesus allein oder sind wir, die Glieder seines Leibes, auch schon dabei, bei dem Erstling Christus, der Christus? Antwort, hier. Warum? Da sollt ihr eine Garbe bringen. Und das griechische Wort, Christus der Erstling, heißt Christus he apache. Und eine Apache ist eine Erstlingsgarbe. Apache. Die Garbe, die Josef darstellt, und die anderen Garben rings um ihn herum, ist der Traum des Josef. Ne? Eine Apache, Erstlingsgarbe. Die richtet sich auf und alle anderen beugen sich vor ihm. Das ist die Auferstehung Jesu Christi, samt seinem Leib. Was ist denn eine Garbe? Genau das, was ein Leib ist, nämlich, ihr seid ein Leib, aber viele Glieder. Ich fahre weiter, gestattet mir das persönlich, und noch mehr Zellen sind an dem Leib als Glieder. Und das ist eine Garbe, zusammengebunden. Ist das eine Einheit? Na bitte, eine Garbe besteht aber aus vielen Ehren und noch mehr Körnern. Und noch mehr Körner. Da steht, der Erstling Christus, Apache, Erstlingsgabe, nach Altem Testament. Septuaginta, ganz klar. Hier steht in der Septuaginta, also in der Übersetzung des Hebräischen ins Griechische, Apache. So. Also, eine Erstlingsgabe, das ist der Erstling Christus. Also, da sind wir, die Glieder seines Leibes, schon dabei. So. Und was soll mit der geschehen? Eure Ernte. Im Zusammenhang, müsste ich auch die Bibelstellen wieder anführen, Gerstenernte. Zu dem Priester bringen. Wer ist das? Wer ist der wahrhafte große hohe Priester? Jesus Christus. Und er soll die Garbe vor Jehova weben. Das heißt, in seinen Arm nehmen und diese Webebewegungen machen. So. Wer war ein Nachahmer Jesu Christi in der Hinsicht? Der schreibt, dass wir priesterlich am Evangelium Gottes dienen. Paulus. Ne? So. Was war denn Paulus vom Beruf? Zelt- und Teppichweber. Ne? Tag und Nacht mit unserer Hände Arbeit arbeiten, ne? Für mich und meine Mitarbeiter, haben wir jeden Einzelnen mit Tränen ermahnt. Was hat er da gemacht am Webstuhl? Da hat er die Glieder des Leibes des Christus in seinen Gebeten, Fürbitten und Danksagungen hineingewoben in das Kunstwebegebilde des Leibes des Christus. Und was ist der menschliche Leib? Die Arbeit eines Kunstwebers. Bindegewebe und was gibt das alles für wunderbare Gewebe? Kunst und die Teppiche, der Vorhang ist aus seinem Fleisch, ist mir ne? Eine Kunstweberarbeit. Also. Und er soll die Gabe weben für Jehova, und zwar zum Wohlgefallen für euch. Kennt Paulus den Ausdruck Wohlgefallen auch? In Bezug von Gott uns gegenüber, nicht? Nach seinem Wohlgefallen. Nach seinem Wohlgefallen. Für euch. Am anderen Tage nach dem Sabbat sollt sie der Priester weben. Und ihr sollt an dem Tage, da ihr die Gabe webet, nur, ich habe das Wörtchen nur jetzt hinzugefügt, nur ein Lamm, bitte, nur, ist die Rede hier, nur ein Lamm opfern ohne Fehl, einjährig zum Brandopfer dem Jehova. Ein Lamm. An den übrigen Festen war da auch nur ein Lamm zu opfern. Ganze große Zahlen von Lämmern und Böcken und Farren und weiß was alles. Ne? Aber hier nur ein Lamm. Stimmt's? Und wir sind, ja, unser alter Mensch, schon Glieder an diesem einen. Er wurde geschlachtet als Schlachtschaf, ne? Und wir sind geachtet als Schlachtschafe. Ne? Stimmt das alles? Ganz wunderbar. Weiter. Brandopfer, was heißt denn das bei uns? So stellet nun eure Leiber, die schon lieber Christi sind, mit ihnen gekreuzigt worden sind, was da? Als heilige, lebendige, Gott wohlgefällige Schlachtopfer. Ganz Opfer, Brandopfer. Und sein Speisopfer, 2 Zehntel Feinmehl gemengt mit Öl. Speisopfer, was ist das? Na, 2 Zehntel Feinmehl gemengt mit Öl, was heißt denn Öl? Ja. Wir sind ja versiegelt mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Speisopfer. Wir, die vielen, sind ein Brot, ein Leib, bitte, ein Lamm. Wie wollen wir ja, weiterfahren? Ein Glaube, ein Geist und so weiter. Ein Lamm ohne Fehl, ein Leib. Und jetzt, Speisopfer, 2 Zehntel Feinmehl, nach dem Wort Gottes, wir sind Darsteller des Wortes Gottes, mit Öl voll Geistes und jetzt ein Feueropfer dem Jehova. Ein lieblicher Geruch. Kennt Paulus das auch? Liebte Paulus oder sah Paulus seinen Gott auch ausschauend nach einem lieblichen Geruch? Ne? Eure Danksagung, ne? Allezeit für alles, ein lieblicher Geruch vor unserem Gott. Paulus, und jetzt was heißt Feueropfer? Auslegung gab 2 Kapitel vorher, Kapitel 21, Vers 6. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes sollen sie nicht entweihen, denn die Feueropfer Jehovas, was sind die? Das Brot ihres Gottes ist es, ein Feueropfer. Und das Brot Gottes heißt wie? Jesus Christus. Und wir? Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wir sind ein Brot, dürfen wir sagen, Gottes. Mit und in Christo Jesu. Ein Leib. wir, die vielen, ein Brot, ein Leib, ein Brot Gottes. Da sind wir Feueropfer Gottes. Feueropfer, das Brot Gottes ist es. Noch eines fehlt. 23. Und sein Trankopfer ein Viertel hin Wein. Hat Paulus auch etwas zu tun mit Trankopfer. 2. Timotheus, letzter Brief des Paulus an Timotheus. Die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Schon werde ich als Trankopfer ausgeschüttet über meinen Dienst. Fällt etwas da vom Dienst des Paulus und uns? Nichts. Jetzt könnten wir nachforschen und alle die Einzelbegriffe in der Schrift uns weiter erklären lassen. Und Brot und geröstete Körner und Gartenkorn sollt ihr nicht essen bis zu diesem selbigen Tage, bis ihr die Opfergabe eures Gottes gebracht habt, eine ewige Satzung bei euren Geschlechtern. Also das heißt, Brot Gottes gibt es erst wann zu essen? Von welchem Tag an? Da das eine Lamm geschlachtet ist und die eine Gabe Gottes dargebracht wird. Halleluja, Amen. Liebe Geschwister, wir durften gestern Abend noch darauf aufmerksam gemacht werden, dass Paulus die erste Festordnung in Israel, die erste Festordnung Gottes, also Passa, sofort anschließend das Fest der ungesäuerten Brote, mit Beschlag belegt für uns. Auch unser Passa Christus ist geschlachtet. Und so lasst uns fest verhalten. Und zwar sofort anschließend Passa, unser Passa, und genau nach den Ordnungen des Fest, der ersten Festgruppe, ungesäuerte Brote, den alten Sauerteig ausfegen, eine Sorte Sauerteig, und dann eine andere Sorte von Sauerteig, der Schlechtigkeit und Bosheit. Und das haben wir nun gestern nicht mehr näher ansehen können, was alter Sauerteig bedeutet. Wir haben im Hebräerbrief dann die Bestätigung, die wir jetzt vorerst noch nicht beachten, sondern wir blättern noch einmal zurück nach 3. Mose 23. Die Festordnungen Gottes. Wir haben ja dann auch gesehen, dass wenn die Entrückung der Gemeinde Christi vollzogen wird und der Leib des Christus vollendet wird, dass das das erste Fest unseres Gottes ist. Im ganzen Weltall, die erste Heilskörperschaft im ganzen Weltall, die nun vollendet ist. Das ist das erste Fest Gottes, gleichzeitig der erste Ernteertrag Gottes, und zwar als Weizenernte, als Gerstenernte stehen wir da vor Gott. Wenn ihr seine Ernte erntet, dann ist Passa. Gerstenernte, wir haben gesehen, eine Garbe, genau das, was Paulus bei der Lebendigmachungsordnung zitiert, der Erstling Christus, Apache, Erstlingsgarbe, also Christus und sein Leib. Und da gilt keinerlei Sauerteig. Fegt den alten Sauerteig aus, eine Sorte Sauerteig, und nachher Sauerteig der Schlechtigkeit und Bosheit. Und nun das Eigenartige, zweite Festordnung Gottes, lesen wir in diesem 23. Kapitel des dritten Buches Mose, von Vers 15 an. Und ihr sollt euch zählen vom anderen Tage nach dem Sabbat, von dem Tage, da ihr die Webegarbe gebracht habt, es sollen 7 volle Sabbate sein. Wochen heißt es da natürlich auch. Verstehen wir. Bis zum anderen Tage nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Und unser Pfingstfest, Pfingsten, kommt aus dem griechischen Pentecoste, 50. Und dieses griechische Wort wurde dann von uns Deutschen so verquarst zu Pfingsten, Pentecoste. Nicht? Also Pfingsten sagt ja einem dann gar nichts mehr. Nicht? Weder dies noch das. Und ihr sollt Jehova ein neues Speisopfer darbringen, Vers 17, aus euren Wohnungen sollt ihr Webebrote, vorher war die Rede von einem Brot, dann von einer Garbe, von einem Lamm. Bei uns ist alles die Einheit, die Erstlingseinheit, und jetzt das Eigenartige, sollt ihr die Webebrote bringen, 2 von 2 Zehnten Feinmehl sollen es sein, und jetzt gesäuert sollen sie gebacken werden, als Erstlinge dem Jehova. Ja, so etwas, das ist jetzt alter Sauerteig. Und zwar nichts Geringeres darstellen als das Gesetz. Das Gesetz. Das ist nicht schlecht und bös, sondern das ist gut. Heilig, gerecht und gut. Verurteilt aber den Menschen ohne Barmherzigkeit. Pfingsten, Jerusalem, nur Juden, aus aller Herren Länder. Sie werden gläubig an den Herrn Jesus, zu Tausenden, zu Zehntausenden, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Katastrophe vor Gott. Katastrophe vor Gott. Wir haben doch beachten dürfen, dass Gott diesen teuren Preis nicht nur bezahlt hat, damit wir erlöst sind von der Macht der Bosheit, also von den Kräften von links, sondern auch vom Gesetz losgekauft. Und jetzt sind das Eiferer für das Gesetz. In der Hinsicht ist Christus für sie vergeblich gestorben. Jetzt sind sie sogar Eiferer für das Gesetz. Und Gott, das vorausschauend, hat schon genehmigt. Schon genehmigt. Sauerteig. Pfingsten und folgend und jetzt eigenartig. Eine eigenartige Tatsache. Dass Jerusalem und der Tempel im Jahre 70 zerstört wurde, auf grausamste Weise. Makaber Bericht. Also von Ja, dort wird das näher beschrieben. Das heißt, die grausamen Dinge in den Apokryphen, Zerstörung Jerusalem, im Einzelnen unheimlich. Warum ist das eigenartig? Das sind Zehntausende Juden, die an Christus glauben, gerecht, aufgrund von Golgatha. Wir blenden zurück nach Sodom und Gomorra. Wie viel Gerechte hätten Gott geliebt, dass er geschont hätte? Wie viel? Wie viel? Zehn. Bitte? Zehn, ja. Nein, nein. Zehn. Ein Gerechter war drin. Wer? Ja? Lot. Lot quälte seine gerechte Seele. Ja, mit den Sünden der Sodomiter. Der wollte Sodom reformieren, nicht? Verbessern, flicken, sowas. Er quälte seine gerechte Seele, also einer war mindestens da. Zehn Gerechte würde ich schonen, sagt Gott zu Mose, zu Abraham. So. Und in Jerusalem sind Zehntausende Gerechte, Juden. Und Gott schont nicht nur nicht, sondern ein furchtbares Gericht über die geliebte Stadt und den Tempel. Tempel Gottes, Stadt Gottes, so, zerstört und die Juden gefangen, weggeführt und durch alle Nationen zerstreut. Warum dauert das tausendjährige Reich nur einen Tag, haben wir gesehen. Warum? Weil dort noch einmal das Gesetz läuft, geht aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Im tausendjährigen Reich herrscht nicht die Gnade, sondern Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Grundfesten. So. Wenn einer eine Kleinigkeit stiehlt, lebt er am anderen Morgen nicht mehr. Und wenn er im geringsten ein falsches Zeugnis gibt, lebt er am anderen Morgen auch nicht mehr. Da endlich verhält sich Gott einmal so, ja, nicht er selber, sondern durch Engel. Wie immer wieder geschrien wird, wo ist da der gerechte Gott, der solche Bosheit und alles da erduldet, nicht? Ja. Und nicht zum Rechten sieht, da haben wir es dann. Jetzt einen Zeugen aus dem Neuen Testament können wir nur im Galaterbrief finden. Und dann im Hebräerbrief entsprechend. Also, Galater 5, lesen wir von den ersten Versen. Ja, gerade die ersten Verse. Galater 5. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasset euch nicht wiederum unter einem Joche der Knechtschaft halten. Was meint er da für ein Joch der Knechtschaft? Der Vorgang am Sinai ist ja von Gott vormodelliert durch den Vorgang mit der ägyptischen Magd Hagar und dem aus ihrem Schoß geborenen Ismael. Vers 21, Kapitel 4. Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der aber von der Freien durch die Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat, nämlich, denn diese zwei Frauen sind zweierlei Bündnisse. Und jetzt Achtung, eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, schreibt er ja gerade ein paar Verse vorher. Also unter was für Knechtschaft sollen sie sich nicht mehr begeben? Des Gesetzes? Das zur Knechtschaft gebührt, da kann man nicht mehr auskneifen, da muss man sterben, dem Gesetz. Eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft gebührt, welches Hagar ist, bitte. Der Vorgang am Sinai ist nach göttlicher Beurteilung gleich Hagar, ägyptische Magd. So. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Auf Arabien, Arabisch heißt Sinai Hagar, also ganz klar. Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Wann schreibt denn das Paulus? Als zehntausende Juden in Israel und Jerusalem gläubig waren und einfach für das Gesetz. Begreifen wir, dass die, als er dann zum letzten Mal nach Jerusalem kommt, umbringen wollen. Bitte, eine Frage. Wo waren denn die 12 Apostel, als sie den Paulus da umbringend zerreißen wollten, nicht? Da meldet sich kein einziger, da muss ein römischer Hauptmann kommen, um den in Schutzhaft zu nehmen. Bitte schön. Sind das Dinge? Na, das sind Dinge. Gesetz und Gnade? Ja. Bitte schön. Bitte schön. Was ist der Vorgang am Gesetz, am Sinai? Das Gesetz. Gleich Hagar und Ismael. Was zur Knechtschaft gebiert. Bitte. Und das ist das jetzige Jerusalem drunten, welches mit seinen Kindern, Söhnen in Knechtschaft ist. So. Wie oft haben wir schon den Galaterbrief gelesen und nichts gemerkt? Gar nichts gemerkt. Nichts verstanden. Nicht kapiert, bitte? Ja, und jetzt die Konsequenz, die Einzelheiten, Kapitel 5. Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht, steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter einem Joch der Knechtschaft halten. Wer von den 12 Aposteln hat den Apostel Paulus am besten verstanden, ohne Zweifel? Bitte? Nein, nein.
Jakobus.
Schon gar. Der Jakobus. Der Jakobus. Wie?
Das erste Mal, als er nach Jerusalem kam, Philipp hatte doch Verständnis gezeigt.
Nein. Da sagt Jesus, schleunigst aus Jerusalem hinaus, Paulus. Ich will doch jetzt zeigen, dass ich jetzt den Herrn auch kenne und so weiter. Du, die werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Schleunigst aus Jerusalem heraus. Und Paulus will sagen, ja, warum Jerusalem? Ich bin doch da, nicht jetzt, nicht? Und so weiter. Ja. Jakobus, genau der Letzte. Paulus, Jakobus ist der sagt, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird. Bitte, nach dem Gesetz. Ja. Und nicht aus Glauben allein. Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Ne? Ja, zum Glück, da er Isaac seinen Sohn opferte. Als er von dem Engel gerechtfertigt worden ist, aber nicht von Gott, ne? Schreibt Paulus. Hier weiter.
Ja, wir hatten
ihn
jetzt am besten verstanden.
Ach so, natürlich. Petrus. Petrus. Warum? Petrus, der hat ja die Lektion von Gott bekommen mit dem Leintuch vom Himmel und da alles kriechendes Gewürm und unreine Vierfüßer, nicht? Auf Petrus schlachte und iss. Auf keinen Fall, kommt gar nicht in Frage, nicht? Dreimal muss ihm die Stimme vom Himmel sagen, was Gott gereinigt hat, achte du Petrus nicht für unrein, so. Und dann, als er dann endlich ins Haus des Cornelius ging, nicht? Und das Wort des Evangeliums verkündete, und fast erschrocken ist, dass jetzt der Heilige Geist auf die Heiden fällt ohne dass ihnen die Hände aufgelegt werden, ohne dass sie getauft worden sind, so was. Und dann muss er sich noch vor den Elfen verantworten, dass er gewagt hat, das Haus eines Unbeschnittenen überhaupt zu betreten. So. Und dann wagt er eines Tages, nach Antiochien gekommen, mit etlichen seiner Brüder, sich mit den Christusgläubigen aus den Nationen an einen Tisch zu setzen und mit denen zu essen. So. Ja, also jetzt hat er sich an die göttliche Neuordnung der Gnade gehalten. Was passiert? Jetzt kommen etliche von Jakobus daher, sagt, komm, aber schnell, Kopf verschwindet. Wenn die das sehen, dass ich mit denen gegessen habe, dann gibt es eine Katastrophe. Ne? Jakobus, von Jakobus kommen die. Ne? Also, Petrus und wer und was muss Petrus erleben? Da ist ja zum Glück Paulus dabei. Ne? Sagt Paulus dem Petrus die Meinung? Sagt Paulus dem Petrus die Meinung? Aber mit Fraktur. Petrus, nicht nur du hast geheuchelt, sondern durch deine Heuchelei hast du die anderen mitgerissen. Nicht? Und Petrus, wenn ich das, was ich abgebrochen habe, nicht? Nämlich die Zwischenwand der Ummauerung, das Gesetz, nicht? Epheser 2, wenn ich das einfach wieder aufbaue, was ich eben abgebrochen habe, dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar, Petrus. Nicht? Wie reagiert Petrus? Nicht gleich im Augenblick, aber in seinem Brief, einem seiner Briefe. Wie euch auch unser geliebter Paulus geschrieben hat. In seinen Briefen, was etliche verdrehen, worin etliche Dinge schwer zu verstehen sind. Begreifst du so einen Galaterbrief? Das sind etliche Dinge, mit Gesetzgebung vom Sinai, gleich Hagar und Ismael, ne, zur Knechtschaft gebären, da ist für einen gesetzeskundigen oder dem Gesetz hingegebenen Israeliten also schwer zu verstehen. Das ist dann sehr milde ausgedrückt, ne, schwer zu verstehen. Und jetzt, siehe ich Paulus, sage euch das, wenn ihr, Galater, beschnitten werdet, Christus euch nichts nützen wird. Das ist auch klar, die Auswahl. Ich bezeuge aber wiederum jedem Menschen, nicht nur euch Galater, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ich kann nicht etwas vom Gesetz also herauspicken, glauben und sagen, ja, also das wissen wir noch nicht. Das, ohne das kommen wir nicht aus. Nicht? Jetzt hier nur die Beschneidung. Nicht? Oder den Sabbat halten. Nicht? Oder die 10 Gebote halten. Nicht? Da sind wir alle geschult. Also die 10 Gebote haben wir noch zu halten. Nicht? Ja, wer von uns hält denn den Sabbat? Wer von uns hält den Sabbat? Bitte, das ist eines der 10 Gebote. Und wenn ich 1000 Gebote halte und strauchle, von 1000 Geboten 999 halte und strauchle in einem Gebot, dann bin ich das Ganze schuldig. Ne? Also wenn ich von 10 Geboten eines nicht halte, bin ich alle anderen schuldig. Dann fällt das Ganze unter den Tisch. Ne? Das ist erledigt. Genau, jawohl. Ja. Also, ja, und jetzt zum Glück ausgerechnet Jakobus schreibt, genau das. Ja. Wenn ich alle Gebote halte und strauche in einem, dann bin ich das Ganze schuldig. Das schreibt Jakobus. Ja. Ganz klar. Und umgekehrt schreibt jetzt Paulus hier. Wenn ich mich an die Gnade Gottes halte, und jetzt, und füge nur eine kleine Prise Gesetz dazu, dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Wenn das Gesetz sagt, also wenn nicht das letzte Gebot gehalten wird, ne? Dann bist du anschuldig. Wenn ich nur in einem Strauchle gar nicht übertrete, nur strauchle, ne? Bin ich das Ganze schuldig. Ne? Wenn es beim Gesetz so ist, ne? Wie viel mehr die Gnade Gottes, ne? Entweder ist Gnade Gnade ohne jede Bedingung. Denn Gnade ist ein Geschenk, das haben wir ja gelernt. Ne? Ein Geschenk mit Bedingungen ist kein Geschenk mehr. Vollkommener Klarheit. Da gilt nun entweder oder. So. Da gibt es kein Mischmasch. Das ist die Sache. Wir lesen weiter. Ich bezeuge aber wiederum jeden Menschen, der beschnitten wird, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid abgetrennt von dem Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werdet. Oh, was? Eigenartig. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Merken wir also entweder oder. Und zwar bis ins Kleinste. Angenommen, ich hätte ein strahlend weißes Kleid. Aber da ist, der Schweizer sagt, ein Balken, also ein Fleck, ein schwarzer Fleck. Was ist jetzt mit dem strahlenden weißen Kleid? Also mit dem möchte ich nirgends antreten. Bitte. Ein Gartenzaun, tadellos. Kann kein Hund und kein Fuchs und nichts rein und so weiter. Jetzt ist da irgendeine kleine Lücke. Ne? Was nützt der ganze Zaun? Punkt der Fuchs und Hund. Ne? Merken wir, es ist ein primitivsten Ding, im Irdischen schon so. Vers 5. Denn wir erwarten durch Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christo Jesu vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas. Also, sowohl Jude als Grieche hat Christus gegenüber was zu präsentieren? Sich selbst zu verleugnen, auf Null abzuschreiben. Denn in Christo Jesu vermag weder Beschneidung noch Vorhaut etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Ihr liefet gut, ihr Galater. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Also auf welchem Weg, auf welche Weise kann man auch der Wahrheit nicht gehorchen? Menschen, die Gott ganz seiner Gnade übergeben hat. Noch irgendeine Kleinigkeit von anderer Qualität noch da hineinzumischen, nicht? Bitte. Ein wenig Sauerteig. Jetzt was kommt es daran gerade? Kommt es daran gerade? Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Wahrheit des Evangeliums der Gnade. Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Aha. Die wurden also von einer Seite überredet, die Galater. Von welcher Seite? Nicht von Babel und nicht von Tyrus und nicht von weiß woher, sondern von Jerusalem her. Kamen etliche von Jakobus von Jerusalem. Und jetzt Vers 9, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Hier ist der ganze Teig, die drei Maß Mehl wieder. Ne? Und Sauerteig ist hier alter Sauerteig des Gesetzes. Das ist der alte Sauerteig in Bezug auf Gnade. Das Wort der Gnade. Ein wenig Gesetz macht die ganze Gnade zunichte. Vor Gott nicht. So. Ein wenig Sauerteig, das säuert den ganzen Teil. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen. Wer er auch sei. Bitte. Also was ist, liegt in diesen Worten? Also nicht irgendein der dahergelaufener Söldner oder weiß wer, sondern ich habe mit denen gesprochen, die in Ansehen waren. Bitte. Wer er auch sei. Wer er auch sei. Bitte. Ja. Da muss man ein wenig Atem holen. Nicht? Ja. Also alter Sauerteig. Und hören wir noch einige Worte aus dem Hebräerbrief. Kann nur von Paulus geschrieben sein. Hebräer 7. Vielleicht Vers 11. Wenn nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum wäre, denn in Verbindung mit demselben hat das Volk das Gesetz empfangen. Welches Bedürfnis war noch vorhanden, dass ein anderer Priester, nämlich nach der Ordnung Melchisedeks, aufstehe und nicht nach der Ordnung Aarons genannt werde? Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendig auch eine Änderung des Gesetzes statt. Denn der, von welchem dies gesagt wird, gehört zu einem anderen Stamme, aus welchem niemand des Altars gewartet hat. Denn es ist offenbar, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, zu welchem Stamme Moses nichts in Bezug auf Priester geredet hat. Und es ist noch weit augenscheinlicher, wenn nach der Gleichheit Melchisedeks ein anderer Priester aufsteht, der es nicht nach dem Gesetz eines fleischernen Gebotes ist. Was? Haben wir richtig gelesen? Nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes. Haben wir richtig gelesen? Ist das schwer verständlich für einen Petrus? Für einen Jakobus überhaupt nicht fassbar. Sondern nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens ist das etwas anderes als ein fleischernes Gebot. Und meine liebe, vielgeliebte Stiftshütte, wer mich ein wenig kennt, weiß das, ne? Ja, weil wir das alles im Geist, dem Geiste nach, Buchstaben für Buchstaben, entziffern dürfen. Die Herrlichkeit da herausholen dürfen. Meine geliebte Stiftshütte wird genannt in Hebräer 9, Vers 1. Es hat nun zwar auch der erste Punkt Satzungen des Dienstes und das Heiligtum ein weltliches. Na? Ein kosmisches. Ein weltliches. Schwer verständlich. Weiter. Denn ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung nicht Aaron, sondern Melchisedeks. Das war weder ein Jude noch ein Israelite, sondern in Kanaan. Ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und dieser Priester Gottes des Allerhöchsten empfing den Zehnten von Abraham Ohne Zweifel ist der, der den Zehnten empfängt, größer als der, der den Zehnten gibt. Aber das ist eigentlich also noch größer als Abraham. Denn da ist eine Abschaffung des vorangehenden Gebots. Haben wir das auch schon gelesen? Ja, das können wir gucken. Das können wir hören. Eine Abschaffung des vorangehenden Gebots seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit wegen. Steht so etwas in der Bibel? Im Hebräerbrief. An die Hebräer. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Und die Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir Gott nahen. Und inwiefern nicht ohne Eidschwur geschah es, denn jene sind ohne Eidschwur Priester geworden, dieser aber mit einem Eidschwur. Schon bei Menschen bedeutet ein Eidschwur das Ende jeden Widerspruchs. Da gibt es kein Wenn und Aber. Da können die, die da geschworen haben, sich verhalten haben, wie sie wollen. Was beschworen ist nach einem bestimmten Wortlaut, da gibt es nichts mehr zu diskutieren. Das bleibt dabei. An welchen Schwur denken wir jetzt? Ich schwöre bei mir selbst, das heißt der Höchste, nicht? Dass jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekannt wird, dass allein in mir Rettung ist und ich und nur in ihm, im Herrn, habe ich meine Kraft und Stärke. Hat Gott geschworen. Ändert das an diesem Schwur etwas, wenn die ganze Schöpfung ihm davon läuft? Der Mann ist wohlgefällig vor Gott, der, wenn er zu seinem Nachteil geschworen hat, nicht, dass er hinterher, wenn er mit dem Schwur einem anderen etwas versprochen hat, nicht, hinterher merkt, hört er, der hat mich ja angelogen, was Zeug hält, nicht, der zu seinem Nachteil geschworen hat und bleibt dabei. Und hält den Schwur. Der Mann ist wohlgefällig vor mir. Hat Gott auch zu seinem Nachteil geschworen? Wenn einer zu seinem Nachteil geschworen hat, dann ist es Gott. Bleibt er dabei? Gibt's nichts zu deuteln. Und leider die meisten Gotteskinder, ne? Ja, sind anderer Meinung. Sind anderer Meinung. Vers 28, noch, immer noch Hebräer 7. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu Hohenpriestern, die Schwachheit haben. Das Wort des Eidschwurs aber, der nach dem Gesetz, zeitlich nach dem Gesetz gekommen ist, einen Sohn vollendet in Ewigkeit. So. Das Gesetz hat das Abbild, nach dem Gesetz sind es Abbilder und Schatten der himmlischen Dinge und so weiter und so weiter. Und dann an einer Stelle lesen wir noch etwas, was alten Sauerteig betrifft, dass das Gesetz veraltet ist und was veraltet ist, ist soweit, dass es auf die Seite getan wird. So. Wir haben aber ein anderes, das nächste Gleichnis vor uns, der im Acker verborgene Schatz. Wir lesen wieder den kurzen Text. Matthäus 13. Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, welchen ein Mensch fand und verbarg. und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Punkt. So. Wir wissen schon Bescheid. Was bedeutet der Acker? Das ganze Weltall. Der Acker ist der Kosmos. Ist gleich einem im Acker, also im Weltall verborgenen Schatz. Welchen ein Mensch fand, die Auslegung haben wir auch schon, nämlich, das Reich der Himmel ist gleich einem Menschen, welchen guten Samen Weizen auf seinen Acker säte. Auslegung, dieser Mensch ist des Menschen Sohn. Aha. Also wer hat den im Weltall verborgenen Schatz entdeckt eines Tages? Der Sohn. Wer nur kann dann den Schatz vorher verborgen haben? Wenn nur der Sohn fähig ist, den zu entdecken, der Vater. Wir haben vor uns einen zweimal verborgenen Schatz, nicht? Zuerst hat ihn der Vater verborgen. Nicht? Dann findet ihn ein Mensch, der Sohn. Was macht jetzt der Sohn? Der Sohn tut nichts. Er habe denn zuvor es den Vater tun sehen. Also, sein Vater hat im Weltall der Schöpfung einen Schatz verborgen. Der Sohn findet den, aha, den hat mein Vater verborgen, also dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ne? Dann verberge ich den auch. Ne? Bitte schön. Jetzt ist dieser im Weltall zweimal verborgene Schatz. Entdeckt worden, aber nur vom Sohn entdeckt worden und noch einmal verborgen worden, zweimal verborgen. Das haben wir dieser Tage auch schon einmal gehört. Oder schon zweimal. Wir reden aber Weisheit, erstens, in einem Geheimnis, verborgen, ne? Geheimnis. Wir reden aber Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, zweimal verborgen. Feine Orientierung, jedem Israeliten war der Zugang genehmigt bis in den Vorhof. Für ihn waren zwei Räume verborgen, die durfte er weder betreten, nicht einmal ansehen, hineinschauen, sonst wäre er tot, umgefallen. Das erste Geheimnis war das Heiligtum und das zweite Verborgene, das Allerheiligste. Das ist die Weisheit Gottes. Im Hause Gottes verborgen. Geheimnis und noch einmal verborgen. Und jetzt haben wir einen zweimal verborgenen Schatz, und zwar ausgerechnet, nicht jetzt nur im Hause Gottes, sondern zuerst verborgen vom Vater und dann noch einmal, als der Sohn es entdeckt hat, noch einmal verborgen vom Sohn. So. Was gibt es denn da im ganzen Weltall, das zweimal verborgen ist? Ha. Wie fährt denn Paulus da weiter? Uns aber hat Gott das Geheimnis, das noch einmal verborgen ist, das zweimal Verborgene geoffenbart durch seinen Geist. Wir sagen, ja, wir haben das Ganze schon gelesen, dann schlagen wir doch unsere bekannte Stelle auf in Kolosser 2, glaube ich. Ja, Kolosser 2. Vers 2. Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen. Das ist der Heilige Geist, der tröstet. Vereinigt in Liebe. Und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das sind ja wir. Wir sind das Geheimnis Gottes und das Geheimnis des Christus. Wir reden ja Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene. Und die wurde wann verborgen? Gleichnisse. Von Grund der Welt an, von Grundlegung der Welt an verborgen. Und wir, das Geheimnis Gottes in der Welt, im ganzen Weltall. Das Geheimnis des Christus besteht ja in dem Körper des Christus, im Leib des Christus, dass auserwählte Menschen jetzt Glieder am Leib des Christus sind, dass sie mit ihrem Herrn, dem Haupt, was Leib betrifft, den Erstling bilden, die Apache bilden. Das Geheimnis. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Noch einmal, ein gläubiger Mensch kann nicht genug wissen. Gnosis. Da haben wir die zentrale Aussage. In welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis? Ein Reichtum einer vollen Gewissheit des Verständnisses in Bezug auf das Geheimnis Gottes, welches der Leib des Christus ist. Wer hat da Verständnis? Würde dieses Allerheiligste in den Augen Gottes, dieses Geheimnis des Leibes des Christus, wurde das von Gott verborgen? Aber schreibt dann Paulus immer wieder. Ne? Ja. Schlagen wir schnell auf. Vers 9. Epheser 3, Vers 9. Das ist gut, schon Vers 8. Nur dem Allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen, und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen, also wieder Geheimnis verborgen, merken wir. Das gilt für uns. Das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, auf das jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den Überhimmlischen durch die Versammlung, die Gemeinde des Leibes des Christus, kundgetan werde die gar mannigfaltige, buntfarbige Weisheit Gottes nach dem äonischen Vorsatz, den er gefasst hat in Christo Jesu, unserem Herrn. Was gilt jetzt für uns, die das Geheimnis Gottes darstellen in dieser Welt? Sind wir noch in dieser Welt oder sind wir schon droben? Beides. Nach dem inneren Menschen unser Leben, das innere Menschen ist mit Christus verborgen in Gott. Aber nach dem äußeren Menschen sind wir noch in dieser Welt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von, nicht mehr von der Welt. Einen Schatz verborgen von Gott, dem Vater, in seiner Schöpfung. Etwas ganz Kostbares. Der Sohn, der die Gedanken des Herzens des Vaters erforscht, entdeckt so etwas. Der Sohn wusste ja schon vor Grundlegung der Welt, dass er als Opferlamm auserwählt war, ausersehen war, schon vor Grundlegung der Welt. Hat er ja zum Vater gesagt. Ja, Vater. Also er wusste, was ihm bevorstand. So. Kann man jetzt seine Freude sich ein wenig vorstellen, wenn er jetzt beim Weiterforschen entdeckt, ja. Und dann hat der Vater die erbarmungswürdigsten Menschen dort, wo ich jetzt als Lamm am Fluchholz hänge, mir geschenkt, mit mir ans Kreuz geheftet, sie mit mir sterben lassen, sie mit mir begraben und mit mir. Und da ich meinen Menschenleib bereit war, auf diese furchtbare Weise als Opfer zur Verfügung zu stellen, dem Vater, gibt er mir jetzt einen Herrlichkeitsleib. Ist das eine Entdeckung für den Sohn? Aber was macht er sofort? Das darf kein Engel wissen und nicht verstehen und kein Mensch, kein Geschöpf. Was macht der Sohn sofort? Genau. Verborgen, Geheimnis, Geheimnis, verborgen. Niemand versteht es. Niemand. Wir haben am Anfang gesagt, die Gleichnisse beinhalten zweierlei Dinge, furchtbare, schwerste Dinge, unheimliche Dinge. Da hat Gott diese Dinge deshalb verborgen vor den Augen und dem Verständnis aller Geschöpfe, Engel und Menschen. Er wollte sie nicht damit belasten. Nehmen wir nur das eine vom ersten Gleichnis. Das unter die Dornen gefallene Wort wird erstickt von den Dornen, die schneller wachsen in dieser Welt, nicht? Die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts, stimmt? So. Und die Söhne des Lichts leisten es sich, von den Sorgen dieser Welt sich überwuchern zu lassen, dass das Wort Gottes erstickt. Und den Betrug des Reichtums, nicht? Ja. Ebenfalls sich da fangen zu lassen. Unheimlich. Ja, für Gott, für den Sohn, für den Heiligen Geist. Schrecklich. Oder, dass Gott eine Weizensaat auf seinen Acker ausstreut, nicht? Hat Knechte, sind Engel, Wächter, die darüber wachen sollen, die Schafen. Der Feind benutzt das Brand, um sofort seine Giftsaat zwischen den Weizen zu sehen, als Dazwischenwerfer, als Diabolos. So. Wo im ganzen Kosmos, in der ganzen Schöpfung, Katastrophe. Und das Gleichnis vom Sauerteig ist vielleicht das Schlimmste von allem. Schlimmste von allem, vor Gott. Unheimlich. Hat eine Schwester heute Morgen darauf hingewiesen, Das war aber nicht nur damals so bei den Schriftgelehrten in den Tagen Jesu. Unsere Schriftgelehrten, Herren Professoren der Theologie heute, machen die es viel besser, womöglich noch schlimmer. Ne? Womöglich noch schlimmer. Ihre Bosheit und Schlechtigkeit des Unglaubens und des Widerspruchs und der Gottesferne, der Gottesleugnung, da, dann wollen sie noch Diener am Worte Gottes sein, nicht? Theologen, nicht? Gottes Wort. Nicht? Das heißt, sie werden ja verpflichtet, als Wortdiener am Wort werden sie dann entlassen, nicht? So. Dann haben wir in diesem Gleichnis das wunderbare Wort. Denn ein Mensch, des Menschen Sohn, haben wir gelernt, fand und verbarg. Und vor Freude darüber, ich versuchte das ein wenig darzustellen, geht er hin. Was heißt das? Zuerst gingen sie hinaus nach Gethsemane über den Kidron. Und dann geht er mit dem Kreuz beladen nach Golgatha. Fand ein Mensch und vor Freude darüber geht er hin. Wir haben ja das fein in einem Liedervers. Ein Lamm geht hin und trägt, ja, und so weiter. Und vor Freude darüber an uns, diesem Geheimnis Gottes, geht er hin und verkauft alles, was er hat. Hat er etwas? Besitzt er etwas? Ja, ich, am besten, als dass ich da rede, die Stelle, bekannte Stelle im Philipperbrief. Wieder einmal lesen. Philipper 2, Vers 3. Seid einmütig eines Sinnes, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seinige sehen, sondern ein jeder auch auf das des anderen, zum Guten natürlich. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Welcher, jetzt kommt's, da er in Gestalt Gottes war. Das ist seine äußere Gestalt. Übrigens, diese Bezeichnung, da er in Gestalt Gottes war, diese seine Gottgestalt bedeutet geistlicherweise, wer mein Fleisch ist. Das ist nichts Geringeres als die Gottesgestalt, die er ausgezogen hat. Das ist das Brot Gottes. Nicht? Die Summe der Fleischorgane ergibt doch die Gestalt des Leibes. Und als er den Jüngern fünfmal gesagt hat, wer nicht isst mein Fleisch und nicht trinkt mein Blut und nicht trinkt mein Blut und nicht isst mein Fleisch, und merkt, dass seine eigenen Jünger sich ärgern an diesen Worten, begreiflich, nicht? Er sagt ihnen, warum ärgert euch ihr euch? Gar nicht nötig. Denn auch dann, wenn ich von Fleisch und Blut sprechen, von meinem Fleisch und meinem Blut. Auch dann sind meine Worte Geist und Leben, das Fleisch nützt wie viel? Auch sein Fleisch nützt wie viel? Es handelt sich ja darum, nichts. Nichts. Können Fleisch und Blut das Reich Gottes ererben? Bitte schön. Wir haben noch nie darüber nachgedacht. Zum Glück dieses Wort Jesu. Auch dann sind meine Worte
Geist und Leben. Hat im Alten Testament viel Berichte über Fleisch und Blut. Bitte, zum Beispiel im Hohen Lied. Auch dort sind seine Worte Geist und Leben. Da fehlt es an unserer Ungeistlichkeit und nicht am Hohen Lied. Also, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Ah ja, wir sind jetzt ja sein Leib. Welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete oder wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte oder sich völlig entleerte. Also die Gestalt Gottes, nicht? Die hat er auf den Opferaltar. Das ist das Brot Gottes, seine Gottgestalt. Und dann sich selbst zu nichts machte, eigentlich sich völlig entleerte. Der ganzen Gottesfülle entleerte. So. Wozu? Warum hat er seine Gottgestalt ausgezogen? Denn eines Tages ist unser Leib der Niedrigkeit, der Verweslichkeit, verwandelt in die Gleichgestalt der Herrlichkeit seines Leibes. Das ist aber nur wann wie möglich. Dass jeder von uns ein Stück von seiner Gottgestalt, die er ausgezogen hat, als Brot Gottes jetzt im Glauben als Brot Gottes isst und sein Blut geistlicherweise ganz einfach sein Blut durch das ganze Gesetz hindurch, sein Blut, das ist seine Seele. Er hat ja seine Seele ausgeschüttet in den Tod als Lösegeld, nicht? In den Ort, wo unsere Seelen alle gefangen, verhaftet sind. Wer Seele sündigt, die muss sterben, die kommt ins Totenreich. Ne? Jetzt erscheint seine Seele im Totenreich. Wunderbar. Was kann jetzt geschehen? Was geschehen ist zwischen der Seele Jonathans, des Sohnes Sauls, das heißt auf Deutsch eines Sohnes des Todes. Ne? Schaul heißt Tod. Der Name Saul, hebräisch, genau Sheol, genau Tod. Jonathan ist ein Sohn des Todes. Und David, der Mann nach dem Herzen Gottes, waren die zwei Freunde geworden, Musterfreundschaft in der ganzen Welt und Heilsgeschichte. Und das Schönste, Intimste heißt es, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Aha. Jetzt hat der Heilige Gottes seine Seele ausgeschüttet in den Sheol, als Lösegeld. Und meine Seele ist da unten verhaftet. Was mache ich jetzt? Jetzt trinke ich die Seele des Mannes nach dem Herzen Gottes. Er hat sie ausgeschüttet. Das ist sein Blut, das ist seine Seele. Da verbindet sich seine Seele mit meiner Seele, und meine Seele mit seiner Seele. Ich bin doch ein Mann des Todes. Ne? Bitte. Wir sind jetzt mindestens im Heiligtum. Ne? Wir sind jetzt mindestens im Heiligtum. Nicht mehr im Vorhof. Ne? Wenn nicht schon im Allerheiligsten. Wenn wir diese Dinge erwägen, betrachten und wahrnehmen dürfen. Bitte. Sehr gefährliche Dinge. Sehr gefährliche Dinge. Aber wir haben ja den Geist der Heiligkeit, nicht der, der uns das bestätigt und uns einhüllt und uns füllt und sichert in diesen wunderbaren Tiefen der Gottheit. In den Tiefen der Gottheit. Diese Verheißung haben wir, ja. Indem er Knechtsgestalt annahm, in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sogar in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, Römer 8, sich selbst noch erniedrigte als Mensch, das ist jetzt das Senfkorn, geringster Same, verachtetes Ding, sich selbst erniedrigte als Mensch, indem er gehorsam wurde bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jenen Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes. Wie geht es noch weiter? Des Vaters. Also vor wem beugen sie sich? Ihre Knie und loben und preisen ihre Zunge. Dem Vater. Dann sind sie Kinder geworden. Und das hat Gott beschworen. So wird es kommen. Ob die wollen oder nicht, so wird es kommen. Und wenn die mir drauslaufen und sich gegen mich empören, so wird es kommen. Ich habe geschworen. Ich habe geschworen. Einmalige Sicherheit. Was haben wir gelesen? Noch einmal. Zu allem Reichtum der vollen Gewissheit. Jetzt bitte nicht nur Gewissheit für uns, sondern der vollen Gewissheit. Denn in diesem Geheimnis Gottes, das wir darstellen, sind ja alle Geheimnisse, alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen. Da sind wir zu Hause. Und jetzt eigenartig, jetzt kommt ein zeitprophetischer Aspekt in Bezug auf das Geheimnis Gottes. Wo finden wir so etwas?